bisher bei Die Mafia-Prinzessin.
Ich habe heute noch Albträume von dieser Szene, sehe nachts diesen Smiley vor mir, wie er mich hämisch angrinst. Und meine Kunst ist einfach weg und meine Möbel und mein Schmuck, über 1500 Gemälde.
Sieht man diese Person ganz anders und stellt auch irgendwie andere Fragen. Also ich hatte das Gefühl, ich habe mich da fast im Rückblick total manipuliert gefühlt von dieser Frau.
Ich kenne die ganze Wahrheit und weiß, dass sich die Dinge ganz anders darstellen, als es nach außen den Anschein hat.
Okay, ich glaube, das Ding ist an. So. Also, was wir jetzt bekommen haben, ich tue sie mal runter, ist die gesamte Prozessakte, die wir da bekommen haben, vom Anwalt von ihr. Und was sie hier schon, also das sind jetzt 600 Seiten, die müssen wir jetzt erstmal alle durchschauen, aber ehrlich gesagt, ganz viel davon wirkt auf mich schon so, als wäre da nicht alles so, wie sie es erzählt. Also das sind so viele Sachen, die noch auftauchen. Also
eins zum Beispiel ist hier... Wir haben Post bekommen. Viel Post. Katharina Peters Anwalt Werner Hagen hat uns fast 700 Seiten Gerichtsunterlagen geschickt. Bisher kennen wir ja nur die Dokumente, die Peters uns gegeben hat. Und dazu das schriftliche Urteil gegen sie, 42 Seiten lang. Katharina Peters sagt, dieses Urteil war eine Katastrophe. Ihr Anwalt nennt es einen Skandal. Und zwar ein Skandal, wie er nur in Bayern passieren kann. In seiner langen Zeit als Anwalt hat Werner Hagen dort schon viele zweifelhafte Urteile erleben müssen. Die bayerische Justiz ist ein Reizthema für ihn. Daher wundert es ihn auch nicht, dass auch in diesem Prozess unsauber gearbeitet wurde. Er sagt, die Zeugen, die für Katharina Peters Ex-Mann Michael ausgesagt haben, sind unglaubwürdig. Besonders ihr Adoptivvater Johannes Reichelt. Der hatte vor Gericht ja überraschend alles gestanden. Also, dass er und Katharina sich eine Mafia-Geschichte ausgedacht hätten, um damit den Mann von Katharina Peters zu erpressen. Als die beiden dann schon verurteilt waren, hat der Adoptivvater Reichelt seiner Tochter Briefe ins Gefängnis geschrieben. Darin stand: Dir ist großes Unrecht widerfahren. Die Akten, die wir jetzt bekommen haben, enthalten viel mehr Details aus dem Prozess. Es sind Mitschriften der Verhandlungen, eingereichte Beweise und Protokolle von Vernehmungen. Manches davon kennen wir schon, doch viele Zusammenhänge sind neu für uns. Und auf einmal ändert sich unser Blick auf den kompletten Fall. Das ist Die Mafia-Prinzessin. Ein FAIO Original des SZ-Magazins von Patrick Bauer und mir, Till Krause. Folge 3. Der tote Vogel.
Das sind hier Akten über Akten. Das sind, glaube ich, 600 Seiten. Das müssen wir jetzt einfach mal in Ruhe durchgehen.
Also wenn es tatsächlich so geht.
Aber gut, wer weiß. Uiuiui.
Ja, und auch interessant in diesem anderen...
Moment, aber das kommt mir wiederum... Ach, das ist so viel Zeug, aber...
Immer, irgendwie kommt immer eine Wendung zu viel.
Weil das kann doch nicht sein, dass er das nicht sein muss.
Patrick und ich sitzen in der Redaktion und gehen gemeinsam die Akten durch. Alleine schon der Umfang der Unterlagen zeigt, dass der Prozess damals doch etwas anders gewesen sein muss, als Katharina Peters es behauptet. Sie sagt ja, es war eine einzige Farce. Ein abgekartetes Spiel. Doch in der Akte sehen wir, dass der Prozess sehr genau geführt wurde. Es wurden viele Zeugen befragt, jede Menge Konten ausgewertet, alles fein säuberlich dokumentiert. Und bald schon finden wir einen Hinweis, der die Geschichte von Katharina Peters ins Wanken bringt.
Das Bild ist halt nicht stimmig von ihrer Version.
Ja.
Und das fängt halt deswegen immer wieder, landet man erstmal da. Fängt alles bei ihrer Oma an.
Irgendwo hier drin steht, dass sie die Oma, die Staatsanwaltschaft oder die Ermittlung, damals die Polizei, mit vielen Leuten von der Oma auch geredet hat. Wo eben drin steht, wir waren dort, wir haben die Oma, die Leute getroffen, die die Oma kannten. Und niemand davon hat je gesagt, dass die viel Geld hatte.
Dieses Geld der Oma ist ja die Grundlage für Katharina Peters Geschichte. Wir haben uns ja schon die ganze Zeit gewundert, warum im Urteil von diesem Geld keine Rede ist. Da wird Katharina Peters als mittellose Frau dargestellt. Kein Wort davon, dass sie schon vor der Ehe durchaus viel Geld hatte. Das Erbe ihrer Oma, das Bargeld, die Kunst. Dabei wäre das ja ziemlich wichtig, wenn es um die Frage des Motivs geht. Denn warum soll eine reiche Frau einen wohlhabenden Anwalt ausnehmen? Geld hatte sie ja offenbar selbst genug.
Hier so viele Sparkonten, hier, also hier sind allein so viele Kontonummern. So, jetzt pass auf, haben wir es. Seite 35 der Anklageschrift. Großpunkt 2, finanzielle Lage der Großmutter,
ja.
Verhältnis der Angeschuldigten zur Großmutter. Da steht dann also hier, nach Angaben der Zeugin, Mitarbeiterinnen des Seniorenheims, in dem die Großmutter der Angeschuldigten von 1994 bis zu ihrem Tod 2006 lebte, haben erklärt, dass die Großmutter der Angeschuldigten nie etwas von einer Beziehung zu einem italienischen Adeligen erklärt habe.
Gut, denken wir, dieser italienische Opa war ja auch ein Familiengeheimnis. Kann schon sein, dass Katharinas Oma Lotte den Altenpflegern nichts von ihm erzählt hat. Aber allein, dass bei den Ermittlungen damals überhaupt nach dem Opa gesucht wurde, ist neu für uns. Katharina Peters hatte uns ja erzählt, dass ihr Geld und ihr adeliger Opa im Prozess überhaupt kein Thema waren. Jetzt lernen wir in den Akten, die Ermittler haben damals ziemlich gründlich nach dem Geld und dem Opa gesucht. Aber gefunden haben sie nichts. Ich lese weiter in den Akten.
Im Zeitraum um das Jahr 2000 seien ihre Ersparnisse erschöpft gewesen. Daraufhin habe sie mit Hilfe des damaligen Heimleiters ihr Haus veräußert.
Okay.
Von dem Erlös haben sie ihren weiteren Heimaufenthalt bezahlt. Zum sonstigen Vermögen der Großmutter der Angeschuldigten befragt, hat die Zeugin geäußert, dass ihr insoweit nichts bekannt sei, dass irgendwie Geld noch mehr da sei, denn sonst hätte sich die Notwendigkeit des Hausverkaufs nicht ergeben, wenn bei ihr sonstiges Vermögen vorhanden gewesen wäre.
Das deckt sich ja jetzt auch mit den Aussagen telefonisch, die wir eingeholt haben von den Käufern des Hauses.
Ja.
Die sagten, die brauchte damals Geld fürs Heim.
Mhm.
Also wir haben mehrere unabhängig voneinander haben wir Aussagen bekommen,
ja,
die das bestätigen.
Ah ja gut, hier, der wird ihr Sohn sein, ja. Hat ferner erklärt, dass er ausschließen könne, dass sich bei den persönlichen Gegenständen seiner Mutter in dem Seniorenheim eine Kiste mit mehreren Millionen D-Mark befunden habe. Außer ihrem Haus habe sie kein weiteres Vermögen besessen.
Gut, muss man jetzt der Fairness halber sagen, in der Version kann er das nicht wissen, weil er zu seiner Mutter ein extrem schlechtes Verhältnis hatte, weil er sie nicht besucht hat, weil sie das vor ihm verborgen hat.
Klar.
Aber natürlich, irgendwie, was ist jetzt glaubwürdiger? Die Geschichte von einem ominösen italienischen Zahlvater, der Millionen D-Mark nach Niederbayern schafft? Oder einfach die Version einer rechtschaffenden, herzlichen alten Dame, die in einem Altenheim wohnt, nicht allzu viel Geld übrig hat, weil sie ihr ganzes Leben zwar hart, aber schlecht bezahlt gearbeitet hat und am Ende des Lebens ihr Haus veräußern muss, um davon weiter im Altenheim zu leben. Und plötzlich kommt auch noch die Enkelin rum, die sich sonst nie für sie interessiert hat.
Hier interessant, hier, das ist eine der Mitarbeiterinnen des Seniorenheims. Die Zeugin hat erklärt, dass die Verstorbene sich zu Besuchen der beiden Angeschuldigten mit den Worten geäußert hat, jetzt wollen sie schon wieder irgendwas.
Jetzt wollten sie schon wieder irgendwas.
Ja, jetzt wollten sie schon wieder irgendetwas.
Ja.
Das heißt, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, die nehmen die aus. Also wenn eine Mitarbeiterin da im Altersheim das sagt, warum sollte die da lügen?
Was wir da lesen, ist ein ziemlicher Gegensatz zu dem, was Katharina Peters uns erzählt hat. Sie sagt ja, die Oma war begeistert von ihren Besuchen, fand ihren Adoptivvater Johannes Reichelt so toll, dass sie den beiden bündelweise Bargeld mitgegeben hat. Doch die Pfleger im Altenheim sagen, die sind gekommen, um die Oma auszunehmen, um sich ihr eher bescheidenes Erbe zu erschleichen. Und das haben sie damals nicht nur den Ermittlern erzählt. Wir haben selbst im Altenheim angerufen, mit einem Pfleger gesprochen, der Lotte Scholl noch kannte. Und er hat gesagt, nein, Geld hatte die nicht. Und ja, die Enkelin der Dame hat damals für viel Ärger gesorgt. Aber wenn die Oma gar keine Millionen hatte, wo kam das Vermögen von Katharina Peters dann her? Es gab ja die Wohnung voller Kunst und Schmuck, Davon gibt es Fotos. Haben Katharina und ihre Oma das mit dem Geld vielleicht einfach sehr diskret gemacht, damit es keiner bemerkt? Katharina Peters sagt ja, ihr leiblicher Vater sollte von dem Geld nichts wissen. Hat die Oma ihr Vermögen also doch vor allen geheim gehalten? Wir haben ja die Aussage der Tierärztin, die sagt, sie kann das alles bezeugen. Sie hat Telefonate mitgehört, in denen die Oma den reichen, adeligen Opa und die Millionen beschrieben hat. Aber diese Tierärztin taucht in den Akten nirgends auf. Warum hat die keiner befragt? Patrick und ich blättern weiter durch die Akten. Ein Punkt, den wir bisher ja auch noch nicht verstehen, ist diese ganze Sache mit der Erpressung. Da kennen wir ja nur die Aussagen von Katharina Peters Mann Michael, die er bei der Polizei gemacht hat. Und die sind ziemlich konfus. Er erzählt etwas von einem Mafia-Onkel, den er nie zu Gesicht bekommen hat, der ihm aber trotzdem so eine Angst eingejagt hat, dass er seiner Frau jede Menge Geld gibt und ihr die Wohnung überschreibt. Als wir das zum ersten Mal gehört haben, klang das für uns total unplausibel. Dass Dr. Michael Peters, dieser gestandene Anwalt, diesen Unsinn mit dem angeblichen Mafia-Onkel tatsächlich geglaubt hat. Aber beim Durchblättern der Akten kriegen wir langsam den Verdacht. Was, wenn es doch stimmt? Also, wenn dieser Typ wirklich erpresst wurde.
Also eins zum Beispiel ist hier irgendwo, ich habe es jetzt echt mehr oder weniger wahllos erstmal nur aufgeschlagen, weil da so viel Zeug ist, aber hier ist ein Brief, datiert vom 26. Dezember 2010, also relativ kurz, nachdem er da zur Polizei gegangen ist. Das war ja im November, Ende November, Mitte November 2010. Ja. Schreibt er seiner Mutter einen Brief mit der schon tollen Überschrift Die Wahrheit. Und da schreibt er, Liebe Mama,
ich habe mich von Katharina getrennt und kann dir jetzt endlich die Wahrheit sagen. Ich bin die ganze Zeit von Katharina und dem italienischen Teil ihrer Familie erpresst worden und habe Strafanzeige gestellt. Die Polizei hat mich gebeten, keine Einzelheiten weiterzugeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die ganze Geschichte ist ohnehin so, dass ich sie nicht in einen Brief fassen kann.
Es wäre interessant, ob er da noch selber glaubte, ob die Erpressung stimmt oder nicht.
Also wenn er die Wahrheit geschrieben hat, dann ja, oder? Dann
vielleicht. hier geht's weiter. Er schreibt,
deswegen nur in aller Kürze zur Erpressung. Es gab zwei Varianten. Entweder wurde mir vorgeworfen, ich hätte die Familienehre verletzt und müsste Wiedergutmachung leisten. Oder es wurde ein Vorwand konzipiert, warum die Familie dringend Geld benötigt. Mir wurde gesagt, ich sei dafür verantwortlich, diese Summe aufzubringen.
Da schaue ich mal weiter. So war es auch in den Fällen, wo ich dich um ein Darlehen gebeten hatte. Das wusste ich gar nicht genau, dass er seiner Mutter sozusagen um Geld gebeten hat.
Das war mir auch nicht klar.
So war es auch in den Fällen, wo ich dich um ein Darlehen gebeten hatte. Zunächst
hieß es, du würdest das Geld bald zurückbekommen. Dann hieß es, leider würde das Geld jetzt doch weiter zur Deckung anderer Kosten benötigt. Du würdest dann aber mit dem Verkauf der Wohnung das Geld zurückbekommen. Als sich abzeichnete, dass wir die Wohnung nicht annähernd für den von Katharinas Großonkel festgelegten utopischen Preis verkaufen konnten, hieß es dann plötzlich, meine Schulden können erst dann beglichen werden, wenn Katharina aus der
Erbmasse ein bestimmtes Gemälde veräußert hat. Das könnte dieser Jawlenski vielleicht sein.
Da ist er wieder, dieser mysteriöse Jawlenski. Das Bild, das Millionen wert sein könnte. So ganz verstehen wir noch nicht, was es damit auf sich hat. Es ist das Porträt einer Frau, das Katharina Peters gekauft hat, offenbar von jemandem, der überhaupt keine Ahnung von Kunst hat. Und sie erst hat erkannt, dass dieses Ölgemälde ein echter Jawlenski sein könnte. Alexei von Jawlenski war ein wichtiger Expressionist und Zeitgenosse von Kandinsky beim Blauen Reiter. Katharina Peters sagt, wenn das Bild echt ist, wäre es etwa 8 Millionen Euro wert. Und tatsächlich, auf der Website des Auktionshauses Sotheby's finden wir ein anderes Bild von Jawlenski, das ebenfalls eine Frau zeigt. Das wurde sogar für über 10 Millionen Euro verkauft. Was es mit dem Bild auf sich hat, werden wir später in dieser Geschichte noch genauer untersuchen. In den Akten findet sich dazu erstmal nichts. Auch komisch finden wir. Aber egal. Jetzt erstmal weiter mit dem Brief von Michael Peters an seine Mutter. Denn darin erklärt er genau, wie diese Mafia-Erpressung gegen ihn abgelaufen sein soll.
Kern der Drohung war, dass mir von Anfang an gesagt wurde, dass es in der Familie keine Scheidungen gibt und eine Auflösung der Ehe nur durch den Tod möglich sei.
Katharina hat mir mehrmals ganz offen gesagt, dass ich beseitigt würde, wenn ich gehen würde oder sie sich von mir trennt. Ich weiß inzwischen, dass Katharinas Onkel andere Personen ausspioniert, um Schwachpunkte herauszufinden, die er für eine Erpressung nutzen kann. Auch dein Telefon wurde abgehört. Katharina hat mir zuletzt mitgeteilt, dass auch du überwacht würdest. Genaueres weiß ich nicht. Das kann ein Bluff sein, ich wollte dich aber trotzdem warnen. Ich weiß mit Sicherheit, dass mein Telefon und mein Mail-Postfach angezapft waren.
Außerdem wurde ich mit Richtantenne in der Kanzlei und in unserer Wohnung abgehört.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Moment, aber das kommt mir wiederum... Ach, das ist so viel Zeug. Aber
immer, irgendwie kommt immer eine Wendung zu viel.
Weil das kann doch nicht sein, dass er das sozusagen 2010 selber noch glaubte, als er bei der Polizei war.
Naja, also so...
Die werden ihm doch gesagt haben, entschuldigen Sie mal, googeln Sie diese Menschen mal, das ist doch alles Quatsch. Aber scheinbar,
als er zum ersten Mal bei der Polizei saß, da glaubte er schon laut.
Aber das hier ist ja über einen Monat später, dass er seiner Mutter schreibt, zu Weihnachten, 26.12. Krass, irgendwas dann. Es geht hier um die Abhörgefahr mit Richtfunkantennen. Und dann weiter steht dann hier am Schluss, bitte macht dir trotzdem keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass Ihre Familie im laufenden Ermittlungsverfahren einen Mord riskiert. Also da denkt er immer noch, irgendwelche Mafia-Killer sind ihm hinter ihm her. 6 Wochen nach Geständnis.
Oder er tut sehr glaubwürdig so. Das würde er jetzt noch denken. Aber wenn der jetzt also tatsächlich daran geglaubt haben sollte, dann muss der ja in einem permanenten Horror und unter dauerhafter Anspannung gelebt haben.
Ja.
Also wenn du ernsthaft annimmst, dass du permanent beschattet wirst aus einer Wohnung gegenüber, die der Großonkel deiner Frau, die dir das dauernd vor Augen hält, angemietet hat. Also klar, wenn dem so wäre, dann landet man irgendwann völlig verzweifelt bei der Polizei.
Ja. Und genau so ist es ja dann auch passiert.
So kam es ja auch.
Und ich meine, was er seiner Mutter da geschrieben hat in diesem Brief, das klingt ja immer noch ganz schön verängstigt. Also wenn du an Weihnachten deiner Mutter einen Brief schreibst, Hilfe Mama, schreib mir keine Mails, wir sind alle gehackt, schreib bitte nur einen Brief an meinen Anwalt, frohe Weihnachten. Also dann bist du entweder extremst abgebrüht oder du hast wirklich so eine Panik. Ich meine, warum soll der da sonst jetzt einfach so grundlos seine Mutter da irgendwie mit reinziehen?
Das ist jetzt der Punkt in dieser Geschichte, an dem uns plötzlich alles möglich scheint. Also sowohl, dass Michael Peters auf diese Mafia-Story reingefallen ist, dass er wirklich Todesangst hatte und all sein Geld an seine Frau und ihren Adoptivvater gegeben hat, oder dass das alles einfach nur erfunden ist, so wie Katharina Peters es behauptet. Denn manches, was wir da in den Akten lesen, ist einfach kaum zu glauben. Da ist zum Beispiel diese eidesstattliche Versicherung von Michael Peters, in der er die unglaublichsten Dinge behauptet.
Was ist das denn alles für ein Wahnsinn? Hey, gibt's da
also, nicht? Nur ein wahlloses Beispiel aus der...
Die Geschichte mit dem Vogel.
Ja, 21. Februar 2011. Im Innenhof fand ich eines Tages einen toten Vogel, der grässlich zugerichtet war. Dies ist nach Darstellung meiner Frau bei der ehrenwerten Gesellschaft in Italien ein Zeichen dafür, dass der Tod eines nahen Familienangehörigen unmittelbar bevorsteht.
Also, was für ein Schmarrn. Das kann dir doch nicht ernsthaft wirklich glauben, oder? Meinst du doch, dass also, die den so weich gekocht haben?
Jetzt kommt dir noch was Besseres. Einen Moment noch. Mir war bekannt, so sagt der Zeuge weiter, dass Gloria von Turn und Taxis in jungen Jahren von ihrem Ehemann einige Male körperlich misshandelt worden war. Und Prinz Ernst August von Hannover, der Prügelprinz, hat sich wegen seiner dahingehenden Entgleisungen bekanntlich schon vor Gericht verantworten müssen, sodass ich auch die körperliche Gewalt nicht zum Anlass nahm, an der Herkunft meiner Frau zu zweifeln. Ich meine, Entschuldigung, worüber reden wir denn hier?
Eine Frage ist noch völlig ungeklärt. Wenn es das Geld der Oma wirklich nicht gab, woher kam dann bitte die ganze Kunst in der Wohnung der beiden? Die war ja wirklich da, das hat ja auch Michael Peters immer wieder gesagt. Also, dass ihm völlig klar war, dass seine Frau Katharina aus einer adligen Familie stammen musste, bei so vielen alten Erbstücken in der Wohnung. Und Katharina Peters sagt ja, das wurde alles mit dem Geld der Oma gekauft. Als wir weiter in den Akten blättern, finden wir Hinweise, was die tatsächliche Quelle dieses Geldes sein könnte. Und da geht es nicht um den angeblichen reichen italienischen Opa. Stattdessen führt die Spur zu den Eltern von Adoptivvater Johannes Reichelt, diesen wohlhabenden Leuten aus der besseren Gesellschaft.
Ja, und auch interessant in diesem anderen Ordner, den wir jetzt neu haben, ist die Erklärung der Eltern vom 17.06.2013. Erklärung über erfolgte Zahlungen an ihren Sohn, Forderung von Erpressern in Höhe von ca. 250.000 Euro, die übrigen Jahre etwa jährlich ca. 50.000 Euro für privatärztliche, homöopathische Spezialbehandlungen, Spezialmedikamente für Darm, Ernährung, zahlreiche Herzmedikamente, Reparaturkosten für Wohnung, Autokosten, Brillen, Stärke 13 Dioptrien. März 2009, Zahlung an Finanzamt München 3, ca. 50.000. Den Anlass für die Erklärung, den verstehe ich jetzt auch nicht, aber sie haben ja festgehalten, dass sie quasi jetzt dann, wenn man ihnen glaubt, ungefähr 350.000 Euro ihrem Sohn gezahlt haben, für Krass. Ihren Sohn gezahlt haben.
Was natürlich vielleicht erklären könnte, wo das ganze Geld für diese ganzen Kunstsachen herkam. Könnte voll sein. Das
würde ich nicht ausschließen, also genau.
Kann das wirklich sein? Also, dass Katharina Peters das ganze Geld für die Kunst und den teuren Schmuck und alles andere gar nicht von ihrer Oma hat, sondern von den Eltern ihres Adoptivvaters? Aber warum sollten die ihr so viel Geld gegeben haben? Die Eltern von Johannes Reichelt können wir nicht mehr fragen. Im Internet finden wir eine Todesanzeige des Vaters. Und die Mutter ist alt und schwer krank. Was wir aber in den Akten finden, ist die Aussage des Bruders von Johannes Reichelt. Der ist Professor an einem weltweit angesehenen Forschungsinstitut. Er bekommt damals mit, dass seine Eltern ihr ganzes Vermögen an Johannes Reichelt verschenken, und er ist davon so schockiert, dass er seinen Bruder, Johannes Reichelt, anzeigt. Johannes Reichelt muss damals, 2006, also schon zur Polizei. Er wird dort vernommen. Und was er in dieser Vernehmung erzählt, das hat uns dann doch ziemlich überrascht.
Entschuldigung, aber...
Ja. Also das
ist doch nicht mehr normal jetzt alles in der Summe. Das Ermittlungsverfahren wurde am 3. August 2006 auf die Anzeige des Bruders des Angeschuldigten eingeleitet. Mhm. Anlass der Anzeige waren seine Sorge um die nicht erklärbaren Abflüsse aus dem Vermögen des Angeschuldigten sowie die damit einhergehende Geldforderung gegenüber den Eltern. Mhm. Der Angeschuldigte hat sodann als Zeuge vernommen, angegeben, dass er Opfer einer Erpressung geworden sei. Vor dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München erklärte er, dass er in einer Diskothek eingeladen worden sei. Am nächsten Morgen sei er mit Anzeichen von Übelkeit zu sich gekommen. Das kennt man von Diskothekbesuchen. Ein angeblicher Bekannter habe ihm erklärt, dass er Unterschriften für Schulden über sehr hohe Beträge geleistet habe. Später habe er erklärt, dass er kein Geld mehr habe.
Was ja auch übrigens nochmal, also so funktioniert das doch nicht. Nur weil ich dir unterschreibe, ich schulde dir, Patrick, 5 Millionen, existieren diese Schulden ja nicht, nur weil ich es dir unterschreibe. Also das ist ja überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht haltbar rechtlich, glaube ich.
Jedoch sei ihm von den Erpressern nicht geglaubt worden. Als Warnzeichen habe er vor seiner Wohnung in der Georgenstraße, und das zieht mir jetzt ein bisschen die Schuhe aus, einen toten Vogel entdeckt.
Sie haben immer die gleichen Motive.
Entschuldigung.
Die haben immer die gleichen Motive.
Also, und das war 2006.
Fuck. Das gibt's doch nicht.
Dieser tote Vogel, der ist ja vorhin schon mal aufgetaucht. Da war es der Mann von Katharina, Michael Peters, der auch einen grässlich zugerichteten toten Vogel im Innenhof gefunden hat. Angeblich war das damals, 2009, ein Zeichen der Mafia-Erpresser. Und jetzt sehen wir in den Akten, dass auch Johannes Reichelt, der Adoptivvater, in einer Polizeivernehmung, bei der es um etwas ganz anderes ging, schon mal von einem toten Vogel erzählt hat. Und zwar auch als Zeichen von irgendeiner Erpressung. Das war im Jahr 2006, also lange bevor er und Katharina Peters den späteren Mann von Katharina überhaupt kennengelernt haben. Was ist da los?
Die Frage nur, wer hat denn am Ende da, also wer war denn zum Beispiel bei dieser Nummer jetzt sozusagen das Opfer bei dieser 2006-Verschwörung gegen irgendwas? Also gegen wen ging es da? Gegen die Eltern rechtfertigen, warum so viel Kohle kommt und warum die weg ist? Oder waren die einfach so wahnsinnig in ihrem ganzen Zeug, dass sie irgendwann einfach sich das so verselbstständigt hat, dass sie einfach anlasslos irgendwelche Mafia-Geschichten erzählt haben? Das kann ich mir noch nicht vorstellen.
Auf uns wirkt es jetzt so, als hätten Katharina Peters und ihr Adoptivvater gemeinsam die Eltern Reichelt ausgenommen. Das steht so auch ziemlich deutlich in den Akten. So kommen die beiden also an das Geld für die ganze Kunst und die angeblichen Erbstücke. Und diese Schätze haben dann ja auch wiederum ihren Ehemann Michael Peters so beeindruckt, dass er sich sicher war, diese Frau kommt aus einer reichen, adligen Familie. Und es ist für uns jetzt gar nicht mehr unwahrscheinlich, dass auch Michael Peters hier ein Opfer ist. Was natürlich total dagegen spricht, ist ja, Katharina Peters hat sich an uns Journalisten gewandt mit der Bitte um Hilfe. Sie und ihr Anwalt Werner Hagen haben uns diese Akten überhaupt erst gegeben. Und überhaupt, dass ihr Anwalt sie kostenlos vertritt, der würde ihr doch nicht helfen, wenn er nicht glauben würde, dass dieser Frau Unrecht geschehen ist. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr Anwalt diese Akten alle gelesen hat. Denn wir haben jetzt so viele Dinge gefunden, die überhaupt nicht mit dem zusammenpassen, was Katharina Peters und ihr Anwalt uns erzählt haben. Da ist zum Beispiel diese Sache mit diesem seltsamen Vergleichsvertrag zwischen dem Adoptivvater Johannes Reichelt und Katharina Peters Ex-Mann. Darin teilen die beiden Männer ja quasi das Vermögen von Katharina Peters unter sich auf. Dieser Vertrag sei geheim gewesen und hinter verschlossenen Türen ausgehandelt worden, sagt Katharina Peters. Erst Jahre nach dem Urteil hat sie ihn durch Zufall entdeckt. Wir merken jetzt, der Vertrag war von Anfang an Teil der offiziellen Prozessakte. Er war allen Beteiligten bekannt. Man kann es nicht anders sagen. Diese Frau erzählt uns nicht die Wahrheit. Zumindest nicht die ganze Wahrheit. Auch das Geständnis von Adoptivvater Johannes Reichelt ist natürlich in den Akten und auch andere Unterlagen über ihn. Der Adoptivvater ist für uns immer noch das größte Rätsel. Hier ist zum Beispiel ein Schreiben von seinem damaligen Anwalt, das wirklich sehr merkwürdig ist.
Ich habe meinen Mandanten natürlich gefragt, was sein Motiv war, zusammen mit der Angeklagten derartige Straftaten zu begehen. Schließlich hatte er zuvor ein völlig straffreies Leben geführt und obendrein eine beeindruckende Karriere gemacht. Ziel des gesamten Vorhabens war es, seine Tochter zu bereichern. Er gibt als Begründung hierfür an, gegenüber der Mitangeklagten in einem psychischen Abhängigkeitsverhältnis gestanden zu haben. Dennoch liebt er seine Tochter über alles und will sich und möchte sich entgegen meines ausdrücklichen Rats zu diesem Abhängigkeitsverhältnis nicht weiter äußern.
Okay.
Durch diese Erklärung und die inzwischen erfolgte Einigung möchte er seiner Tochter nun endlich als Vater mit gutem Beispiel vorangehen.
Was meint Dr. Johannes Reichelt, der Ministerialrat AD, der Sohn aus bestem Juristenhause, bloß mit einem psychischen Abhängigkeitsverhältnis? Womit hat ihn Katharina Peters unter Druck gesetzt? Für uns steht fest, wir müssen mit Reichelt sprechen. Nur er kann das erklären. Vorher aber haben wir noch eine andere Verabredung. Wir haben in den Akten die Telefonnummer von Katharina Peters leiblichem Vater gefunden und dort angerufen. Er hat ein paar Tage überlegt und dann gesagt, okay.
Okay, ja, hier so laute Doppelhaushälften.
Jetzt sind wir ein bisschen früh dran.
Aus den Erzählungen von Katharina Peters wissen wir schon, dass ihr leiblicher Vater nicht gut auf sie zu sprechen ist. Und aus den Gerichtsakten wissen wir, dass er sogar im Prozess gegen seine Tochter ausgesagt hat. Der leibliche Vater von Katharina Peters, Egon Scholl, hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Er lebt am Rand einer Kreisstadt in Oberbayern, nicht weit von der österreichischen Grenze.
Wirkt eigentlich relativ ordentlich hier alles. Klassisches Wohngebiet, so ein bisschen am Stadtrand. Gut, dann schauen wir uns vielleicht nochmal kurz.
Wir sind ein ein Dackel auf Venus wohnen.
Wir sitzen im Wohnzimmer am Esstisch. Es gibt Kaffee und Butterbrezen. Die Wohnung wirkt ein bisschen beklemmend. Egon Scholl, der leibliche Vater von Katharina Peters, weiß nicht so recht, warum wir hier sind. Der Fall liegt ja lang zurück. Er wirkt ein bisschen gebrechlich, hatte mehrere Herzinfarkte, er ist klein und hustet wie ein Kettenraucher. Nach der Trennung von Katharina Peters Mutter hat er wieder geheiratet. Seine neue Frau Lydia kennt Katharina Peters noch von früher. Als Teenager hat Katharina eine Zeit lang bei den beiden gelebt. Mit ihrer leiblichen Mutter hatte Katharina Peters ja immer nur Streit. Angeblich gab es auch Gewalt. Darum kam Katharina damals zu ihrem Vater und seiner Frau Lydia. Lydia Scholl sagt, Katharina litt damals unter Bulimie.
Wie gesagt, dann kamen die irgendwann zu uns und da hatte sie schon hochgradig Bulimie. Ich bin nicht Raucher, also ich rieche das, wenn irgendwo erbrochen ist. Ich bin da auch sehr empfindlich. Ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Kühlschrank war voll, es ist alles leer. Wo hat die das Zeug hin? Zum Beispiel, wenn du ein Kilo frisches Apfelmus machst und das ist dann noch weg und es riecht auch so komisch. Ich sage, irgendwas ist da faul. Er hat es nicht wahrhaben wollen. Und die ist so manipulativ, damals schon gewesen, also mit 15, 16. Also die hat vor meinen Augen ins Waschbecken sich übergeben. Bulimie ist ein ernstes Problem.
Das ist eine Krankheit, ne?
Und da hat die mich angeguckt und hat gesagt, du hast sowieso nichts zu sagen und dir glaubt der Papa sowieso nicht und dich kriege ich schon noch los.
Katharina Peters hat ihre Stiefmutter damals nicht losgebracht. Die Ehe hält bis heute. Egon Scholl fällt es schwer, über seine Tochter zu sprechen. Meist redet seine Frau. Sie hält Katharina Peters für hoch manipulativ.
Also es ist wirklich, die ist schon so dominant, dass die ihr Leben schon versauen kann. Das ist schade. Und mir muss ich nur sagen, ich hätte wirklich gewünscht, und sie hat die Intelligenz, dass sie aus ihrem Leben was gemacht hätte. Aber das hat sie selber auch nicht wollen. Sie ist so abgedriftet und in der Scheinwelt drin.
Die hat ihre Lehrer angelogen.
Das Umfeld alle.
Die hat alles, was man bis die Mutter auch gemacht hat.
Alle manipuliert.
Alles manipuliert.
Ja. Wir haben dann den ersten Freund kennengelernt. Ein ganz netter, patenter Mensch. Der hat geheult, der hat gesagt, ich bin fertig, der war nur gefragt.
Der hat angerufen in der Nacht, sei mir nicht böse, ich hab da ein Watschen gegeben.
Fix und
ja,
fertig.
So genau, jetzt ist es braucht.
Was ihr leiblicher Vater da erzählt, finden wir schon krass. Also dieses lapidare Abtun von Gewalt, eine Watschen, wird sie halt gebraucht haben. Wir sind keine Psychologen, aber nach allem, was wir bisher über Katharina Peters wissen, scheint ihre Kindheit schon schwierig gewesen zu sein. Die geschiedenen Eltern, die sich offenbar hassen. Egon Scholl hat für seine Ex-Frau Erika Werndl nur Verachtung übrig. Er nennt sie geldgeil und manipulativ. Er sagt, daher hat seine Tochter das alles.
Hi, wir sind das kleine Fernsehballett. Das besteht aus Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und wie der Name schon sagt, tanzen wir übers Fernsehen. Naja, eigentlich reden wir übers Fernsehen und wir wollen ganz ehrlich sein, wir reden relativ unprofessionell übers Fernsehen, aber mit so viel Leidenschaft und bestimmt 50% Ahnung, wenn nicht sogar 40.
Hört unseren Podcast, das kleine Fernsehballett, jeden Mittwoch eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 45 Tage kostenlos testen unter go.podimo.de/fernsehballett. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Und mittanzt.
Wir wollen mit den beiden auch noch über das angebliche Millionenerbe sprechen. Das Geld von Lotte Scholl, also der Mutter von Egon Scholl. Und so wie die beiden es erzählen, wirkt alles ganz anders als die Version von Katharina Peters. Zum Beispiel, was das angeblich so enge Verhältnis von Katharina zu ihrer Oma angeht.
Hat die Schwiegermutter nie besucht. Erst, wo sie gemerkt hat, sie war krank. Und dann, wie gesagt, hat uns die Heimleitung angesprochen, hat gesagt, die sind überfallartig gekommen mit dem Notar, haben die was unterschreiben lassen, sagt, ich wollte noch die Polizei rufen. Dann hat er sich da aufgemantelt mit der, weil ist ja Hausfriedensbruch in dem Sinne, ich kann ja nicht, ich arbeite jetzt im Altenheim. Mhm. Wenn da irgendwo einer mit dem Notar daherkommt,
Schmeißt sie
ja, auf jeden Fall, der hat sich da so aufgeführt und das ist eben der Frau in Erinnerung geblieben. Mhm. Und die hat dann auch gesagt, die wollten dann noch einen Schmuckkoffer und dies und jenes alles.
Also hören wir es hier nochmal. Katharina Peters und ihr Adoptivvater haben die Oma regelrecht bedrängt. Aber viel war nicht zu holen, sagt Egon Scholl. Etwa 60.000 Euro und ein bisschen Schmuck. Ein Millionenvermögen gab es nie. Und auch dieser adelige italienische Opa ist ein Hirngespinst seiner Tochter, sagt Egon Scholl. Er weiß nicht, wer sein Vater ist. Das hat seine Mutter ihm wirklich nie erzählt. Aber damals im Dorf hätten die Leute getuschelt. Vielleicht ein Kinobetreiber oder ein Tankstellenpächter. Aber ein reicher Italiener sicher nicht. Wir glauben mittlerweile auch nicht mehr an das Erbe des Opas und die ganze italienische Herkunft. Was uns jetzt noch interessiert, ist die Rolle, die der Adoptivvater Johannes Reichelt in der ganzen Sache gespielt hat.
Aber was war ja sein Gedanke, was das für ein...
Oder wie wurde er Ihnen denn vorgestellt?
Er ist nur ein Bekannter. Und er hat immer dort gesessen, der hat so, wie so, alter Mann.
So.
Keinen Ton so. Aber alles aufgenommen. Also das war ein richtig schmierischer Typ.
Ich muss euch sagen, damals, da habe ich richtig Angst gekriegt. Weil ist ja mich angegangen, ob ich nicht aus Tschechien eine Pistole besorgen könnte.
Ruf die bei uns an.
Sie mal, das ist der, also wie war das? Das Telefon klingelt, Sie gehen dran und...
Ja, und wie es mir geht und so, eigentlich locker. Und dann kommt er vor mir, du Papa, ich bräuchte dich. Sag ich, ja, sag, vielleicht kann er dir helfen. Ja, der Bruder von meinem Bekannten wird laufen von der Mafia bedroht. Und wir wollen ihm dabei helfen. Dann habe ich gesagt, du, sei mir nicht besser, wenn der eine Waffe braucht. Entweder soll er sich um Polizeischutz kümmern oder soll sich selber um eine Waffe kümmern. Also ich mache mir da die Finger nicht schmutzig.
Du wohnst doch nah an der Tschechei, weil du hast dann noch laut gemacht.
Ja.
Du kannst also doch eine Waffe besorgen. Ja. Dann, aber erst, wo das mit der Waffe kam, weil er gesagt hat, jetzt
geht's los.
Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ein Hotel, wir kennen uns doch nicht eine Waffe. Und auch wenn wir an der Tschechei wohnen, wie stellst du dir das vor?
Eine Waffe. Also langsam nimmt das hier schon Züge an, dass auch uns ein bisschen mulmig wird. Kann es sein, dass Katharina Peters doch eine total abgebrühte Kriminelle ist? Unser Gespräch mit dem leiblichen Vater und seiner Frau zerfasert irgendwann. Egon und Lydia Scholl verzetteln sich in Details, schimpfen auf die Mutter von Katharina Peters und sagen bei vielen Fragen auch, dass sie sich nicht mehr daran erinnern können. Eigentlich wollen wir noch mehr über die Rolle des Adoptivvaters Johannes Reichelt wissen. Katharinas leiblicher Vater sagt, dass dieser Dr. Reichelt so eine Art Vollstrecker des Willens seiner Tochter war. Er war ihr fast schon hörig. Zum Abschied fragen wir die beiden, wie sie denn heute mit der Geschichte von damals umgehen. Zu Katharina Peters haben sie ja seit Jahren keinen Kontakt mehr, aber die ganze Sache wirkt bis heute nach.
Zur Beerdigung. Ich sage, wir haben jetzt erst eine Beerdigung gehabt, letztes Jahr, Ende des Jahres. Wir haben eben mit der anderen Verwandtschaft uns auch nicht mehr hingetraut, weil die hat überall erklärt, ich bin ja so arm dran und es kümmert sich niemand um mich. Und mich haben sie ja, wenn ich nicht gewesen wäre, die hat das so glaubhaft versichert, dass sogar Verwandte, die uns jahrelang kennen, auf immer umgeschwenkt haben. Und erst jetzt, im Laufe der Jahre, haben die halt durch die Verurteilung begriffen, dass eigentlich... Die haben sich jetzt alle entschuldigt. Die haben alle noch gesagt, also es tut uns leid, wie konnten wir. Aber sie macht auf kleines Mädchen und ich bin doch so beschützungswürdig. Aber auch kleine Mädchen werden wir alt. Und jetzt nimmt das Kinder mehr ab.
Wir sind jetzt um einiges weiter in der Recherche. Katharina Peters ist uns dabei allerdings eher noch rätselhafter geworden. Zu uns war sie ja immer extrem nett und hat auch eher das ausgestrahlt, was ihre Stiefmutter uns schon erzählt hat, also dieses Schutzbedürftige. Aber was, wenn das alles nur Fassade ist? Immerhin wollte Katharina Peters ja mal eine Pistole von ihrem leiblichen Vater. Wir verstehen es nicht. Was will diese Frau? Vieles von dem, was sie uns erzählt und ja auch gut belegen konnte, scheint doch nicht zu stimmen. Wir müssen bald mit ihr sprechen. Wir wollen Sie damit konfrontieren, dass der Prozess gegen Sie damals ziemlich akribisch geführt war und dass die Ermittlungen der Polizei ziemlich aufwendig waren. Und auch damit, dass es keine Beweise für das angebliche Millionenerbe Ihrer Oma gibt. Stattdessen ist aber offenbar sehr viel Geld von den Eltern Ihres Adoptivvaters an Sie geflossen. Wir versuchen, Ihren Adoptivvater zu kontaktieren. Das ist gar nicht so einfach. Der Mann lebt zurückgezogen. Über Umwege kommen wir an seine Handynummer.
Jetzt läuft's. Ja. So, also wir haben jetzt gerade die Handynummer bekommen vom Adoptivvater und da dachten wir, wir rufen jetzt einfach mal an. Weil wir sind ja in der Gegend, vielleicht können wir den jetzt sogar noch treffen.
Wir stehen jetzt hier gerade mit dem Auto vor einer Einfahrt, also hoffentlich unterbricht uns niemand, der da rausfahren will.
Grüß Gott, Herr Doktor, hier spricht Till Krause. Ich bin Journalist von der Süddeutschen Zeitung aus München.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Und ich rufe Sie an, weil ich recherchiere gerade. Und zwar in Sachen des Strafprozesses, des ganzen Komplexes, der sich da ergibt aus der Vergangenheit. Und da wollte ich Sie mal fragen, ob es da die Möglichkeit gäbe, in nächster Zeit mit Ihnen mal zu sprechen.
Gerne. Kann ich gerne machen, ja. Darf ich nur eine Frage? Was bewegt Sie, diesen alten Komplex aufzurollen? Was ist der Hintergrund?
Also uns interessieren einfach diese Vorgänge sehr. Das war ja, damals ging es ja auch durch die Presse und es laufen ja auch immer noch einzelne Verfahren jetzt, wo es um verschiedene sozusagen kleine Details da noch geht, um irgendwelche Werte, wem die jetzt noch so im Einzelnen gehören. Und wissen Sie, eine Geschichte wie die ist für Journalisten einfach grundsätzlich erstmal sehr, sehr interessant, weil da so viel passiert ist und wir würden es einfach gerne verstehen.
Ja, ich meine, der wahre Hintergrund meines Verhaltens ist im Verfahren nie zur Sprache gekommen. Es ist nur so, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich will, dass der wahre Hintergrund offengelegt wird. Ich meine, vielleicht glauben Sie es nicht, vielleicht halten Sie es für absurd oder ist es auch nicht, für mich jetzt nicht besonders positiv. Aber es ist einfach die Wahrheit und die ist nie zur Sprache gekommen.
Das war Der tote Vogel. Die dritte Folge von Die Mafia-Prinzessin. In der nächsten Folge.
Entweder werden Sie mir nicht glauben oder Sie werden mich in die Irrenanstalt sperren wollen. Eins von beiden. Aber
glauben Sie uns, wir haben uns schon so viel mit dem Fall beschäftigt, dass wir uns auch nicht mehr allzu viel überraschen können.
Das ist vielleicht die verrückteste Geschichte, die ich je gehört habe.
Ja, leider. Und ich bin der blödeste Kerl, der rumläuft. Ich habe einen hohen Preis gezahlt.
Die Mafia-Prinzessin, ein Leben voller Lügen, ist ein Fio Original. Produziert vom SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Autoren Patrick Bauer und ich, Till Krause. Dramaturgie Klaus Uhrig. Mitarbeit Laura Terberl. Produktion und Regie Carlo Sarski mit Unterstützung von Vincent Vitus Leitgeb und Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoeff. Weitere Stimmen Sandra Seefried, Sebastian Brummer, Mascha Müller und Benedikt Zimmermann. Redaktion FAIO, Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.